und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Folge geht es darum, warum tut Fremdgehen überhaupt so weh? Also die wahren Gründe für den Schmerz. Ganz viel Spaß dabei! Ja, als Affärenmanagerin habe ich in den letzten Jahrzehnten Tausende von Menschen begleitet, die von ihrem Partner, ihrer Partnerin betrogen worden sind. Und ganz oft wurde mir dieselbe Frage gestellt. Oh mein Gott, warum nur tut das so weh? Der Schmerz, den eine aufgeflogene Affäre für die betrogenen Personen mitbringt, ist oft überwältigend. Und es ist tatsächlich für Frauen schmerzhaft und für Männer. Jeder reagiert ein Stück weit unterschiedlich, aber den Menschen reißt es wirklich den Boden unter den Füßen weg. Also jetzt nicht wirklich, weil der Boden bleibt da, wo er ist. Aber vom Gefühl her ist es so, als wäre kein Boden mehr unter den Füßen. Und bei mir selber war das auch so. Ich habe mich wirklich auf dem Fahrradweg bei uns an der Mangfall, ich habe mich hingelegt, weil ich mich mit meinen Emotionen nicht mehr halten konnte. Also ich habe diesen Schmerz so intensiv gefühlt und als wäre der Boden nicht mehr da, bin ich wirklich da auf dem Radweg auch zusammengebrochen. So, und wenn sowas passiert, dann lässt es wirklich an allem zweifeln. Also an der Beziehung, am Selbstwert, was eher der Fremdwert ist, aber das habe ich letzte Woche ja nochmal ein Stück ausführlicher beleuchtet, aber auch an der eigenen Wahrnehmung. Also viele sagen, oh, wieso habe ich es nicht gemerkt, konnte ich es nicht sehen und machen sich selber wahnsinnige Vorwürfe. Und tatsächlich habe ich mich schon immer gefragt oder ist das, was ich auch sehr häufig mit meinen Kunden, Kundinnen also beleuchte und wir schauen, woher kommt denn dieser Schmerz? Warum ist der bei dem einen wahnsinnig krass, massiv, nachhaltig, auch vielleicht noch 2 oder 3 oder 5 Jahre später? Und warum kriegen das andere innerhalb von ein paar Wochen oder paar Monaten ganz gut verarbeitet? So, also die durchschnittliche Dauer, um eine Affäre zu verarbeiten, habe ich so bei einem Jahr festgestellt. Also das ist für die meisten so ein klassischer Punkt, wo es vielleicht nach einem Jahr nochmal auflebt, weil da der Jahrestag vom Auffliegen ist und so weiter. Und danach wird es dann deutlich ruhiger und deutlich besser. Aber es gibt wirklich Menschen, die leiden auch Jahre später noch massiv und manche, die haben tatsächlich gar nicht so viel Stress damit. So. Deswegen ist es die Frage, die ich mir da auch immer gestellt habe oder die ich jetzt auch hier wirklich in dieser Podcast-Folge tief mal beleuchtet und recherchiert habe, ist es denn wirklich die Affäre selbst? Ist es der Sex mit der anderen Person? Sind es die Lügen? Wie viele sagen, ja, es ist nicht der Sex, es ist die Lügerei und so. Also ist es wirklich das, was so wehtut? Oder sind es vielleicht eher die Geschichten, die sich die meisten Betrogenen darüber erzählen? Und ich meine, das kann ich schon vorspoilern. Spoilern. Ja, es sind die Geschichten. Es ist die Bewertung, die Menschen dem geben, was passiert ist. So, und unsere klassische Sichtweise auf Affären und Fremdgehen ist halt stark geprägt von gesellschaftlichen Normen, von der Idee der Monogamie als einzig erstrebenswertem Beziehungsmodell und auch von dem Narrativ, dass Untreue automatisch eine Katastrophe bedeutet und bedeuten muss quasi. Wehe, du bist nicht total wütend, wehe, du bist nicht am Boden zerstört, dann ist irgendwas Scheps mit dir. Okay, und wenn du diese Brille aufhast, dann erscheint eine Affäre natürlich wie ein Angriff auf deine Identität, auf dein Selbstwertgefühl, auf dein Weltbild und auf deine Zukunft. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir halt jetzt zeigen, dass es einfach noch andere Sichtweisen gibt auf eine Affäre oder Affären. Auch eine, die dir hilft, den Schmerz anders zu bewerten, neu zu verstehen und ihn dadurch auch kleiner werden zu lassen. Weil eine Affäre muss nicht zwangsläufig das Ende deiner Partnerschaft bedeuten. Und wenn es dir gelingt, neu zu denken, dann kannst du sie auch tatsächlich als Einladung verstehen. Und ich meine jetzt nicht eine Einladung, die du bestellt hast oder die du dir herbeigesehnt hast, sondern die halt einfach vom Leben an dich überreicht worden ist, ob du willst oder nicht. Und die Einladung heißt, dass du eingeladen bist, dich selber besser kennenzulernen, dich selber besser zu reflektieren, neu verhandeln deiner Beziehungs Erwartungen, auch die Neuverhandlung der Beziehung generell mit deinem Partner, deiner Partnerin. Und es ist die Einladung zu einem definitiv erwachseneren Umgang mit Liebe und Bindung. Und ich weiß, das klingt für viele völlig utopisch und unvorstellbar. Und das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, dass ja viele Menschen meinen Podcast nicht hören wollen oder wenn sie es im Freundeskreis empfehlen wollen, dass die Freunde sagen, oh Gott, Affäre, damit will ich nichts zu tun haben und so. Nur, es lohnt sich tatsächlich auch ohne, dass das Kind schon im Brunnen gefallen ist, auch ohne, dass du einen Scherbenhaufen in deiner Beziehung hast, lohnt sich diesen Podcast zu hören, weil so viel drin ist. Also auch in dieser Folge, auch wenn du sagst, ich habe mit Fremdgehen nichts am Hut oder ist mir noch nichts passiert, so, dann wirst du trotzdem sehr viele gute Erkenntnisse mit dieser Folge für dich mitnehmen. So, eine Affäre muss wehtun. Warum Untreue für viele tatsächlich auch das Ende bedeutet. Viele Menschen, die eben vom Partner, von der Partnerin betrogen worden sind, die framen das Fremdgehen als Angriff auf alles, was ihnen wichtig ist. So, da höre ich dann im Coaching oder im Membership die Aussagen von, boah, unsere Partnerschaft war alles eine Lüge, wir waren doch noch so toll im Urlaub, aber da hat er schon ständig mit ihr geschrieben, das war doch alles gelogen, so. Oder mein Partner, meine Partnerin ist ein mieses Schwein, eine blöde Schlampe, hat mein Vertrauen missbraucht, mich gar nicht verdient oder sowas. Ein Narzisst höre ich auch gern. Dann, also ich höre es nicht gern, aber ich höre es oft. Dann anscheinend bin ich nicht gut genug, ich reiche nicht, als gäbe es irgendein, du musst für deinen Partner, deine Partnerin in irgendeiner Form reichen. Aber das glauben so viele. Oder er oder sie hat unsere komplette Zukunft zerstört, die Kinder sind am Boden zerstört und alles ist ganz schlimm und werden total unglücklich für immer. So. Und diese Rückschlüsse sind halt geprägt von unseren gängigen gesellschaftlichen Narrativen, dass eine Affäre verurteilt werden muss, dass Monogamie das einzig erstrebenswerte Bindungsmodell ist und wenn jemand eine offene Beziehung will, dann ist er ja nicht beziehungsfähig und es kann doch keine richtige Liebe sein und lauter so eine Kacke. Wenn du also betrogen worden bist und diese Narrative glaubst, dann leidest du halt massiv, weil du bist dann der Überzeugung, dass eine Affäre den Verlust eurer bisherigen gemeinsamen Realität bedeutet. Und dann glaubst du, dass eure gemeinsame Geschichte für immer zerstört ist und fragst dich dann, boah, war das alles echt und war das damals, habe ich damals schon nur blind vertraut und er oder sie hat mich schon belogen oder so, hat er oder sie mich jemals wirklich geliebt, das hatte ich auch letzte Folge mit den Mythen, das hängt ja, diese Folge hängt eng damit zusammen, weil dieses jemand, der fremd geht, der kann ja gar nicht richtig lieben, wenn jemand liebt, dann ist er treu und so weiter. So, und auch diese kognitive Dissonanz, die dann entsteht, zwischen dem, was du bisher geglaubt hast, zwischen dem, was du eigentlich glauben möchtest, mein Partner, meine Partnerin ist ein toller Mensch, meine große Liebe und so weiter, und dem, was du aber erlebt hast, mein Partner, meine Partnerin hat mich betrogen, belogen. So, da beginnst du alles in Frage zu stellen. Dann verstehst du die Affäre als Angriff auf dein Selbstwertgefühl. Und du vergleichst dich mit der anderen Person, fühlst dich ersetzbar und minderwertig. Und das Verhalten deines Partners oder deiner Partnerin scheint dir zu beweisen, dass du nicht gut genug bist, dass du einfach ausgetauscht werden kannst und so weiter. Du fühlst dich dann nicht mehr einzigartig und wichtig als die beste, schönste, tollste oder der, sondern tatsächlich unbedeutend und irrelevant. Und das tut scheiße weh. Und dann ist das Vertrauen gebrochen und das, wie die Gesellschaft sagt, sowas kann man nie wieder reparieren und das kann man gar nicht kitten. Also du hast halt geglaubt, dass dein Partner, deine Partnerin dich niemals verletzen würde. Vielleicht habt ihr euch das auch bei der Hochzeit geschworen, dass ihr für immer euch lieben werdet, bis dass der Tod euch scheidet und so weiter. Und wenn es dann doch passiert, verlierst du nicht nur das Vertrauen in die andere Person, sondern auch in deine eigene Urteilskraft. Du denkst, boah, wenn er oder sie das getan hat, wie soll ich denn je wieder vertrauen? Oder vielleicht hätte ich schon bei der Partnerwahl aufpassen müssen. Ich muss nur eine Person finden, die treu ist, aber wie kann ich das erkennen und so. Also das sind halt auch solche Bullshit-Gedanken, die den Schmerz unfassbar in die Länge ziehen, weil es scheinbar ja keine Lösung gibt für dieses Problem. Weil woher willst du denn wissen, dass jemand anders für immer treu ist? Geht ja nicht. So. Dann ist auch die Zukunftsvision hinüber. So, die Pläne, die ihr hattet, eure Familie, eure Kinder, das gemeinsame Altwerden, vielleicht der nächste gemeinsame Urlaub oder Weihnachten oder was auch immer ansteht, ist dann zerbrochen. Und ich vergleiche das immer wie so ein Weltbild, wie das, also das Weltbild, an das du geglaubt hast, dein Selbstbild, an was du geglaubt hast, an die Zukunft, an die du geglaubt hast, ist alles quasi wie nach einem Erdbeben in Schutt und Asche. So, und es gibt noch keine Möglichkeit, ein neues Weltbild aufzubauen, weil du das, was du bisher geglaubt hast, noch nicht mit was Neuem ersetzen kannst. Das heißt, du kannst noch nichts Neues bauen. So, und damit entsteht halt dieser Schmerz aus dem Verlust dieser Narrative, aus dem Verlust dessen, was du bisher als richtig und wahr erachtet hast. Mir ist es so passiert, also zweimal sehr massiv, und zwar habe ich das Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit gelesen von dem Harari und über das, wie er die Menschheit dargestellt hat und worum es im Leben wirklich geht. Ich war damals noch so ein bisschen mehr in der Esoterik-Szene unterwegs und dass es halt so wichtig ist, dass man Erfahrungen sammelt und dass man auf Reisen geht und dass dieses und jenes der Sinn des Lebens bedeutet. So, und der Harari sagt, nee, ist nicht. Es ist alles nur ein Gedanke, es ist alles nur eine Geschichte, die man sich erzählt und auf die sich die Menschheit halt geeinigt hat. Beispielsweise Geld. Dass Geld einen bestimmten Wert hat, also dieser Papierschnipsel alleine hat ja diesen Wert nicht, sondern es ist eine Geschichte, die wir Menschen uns erzählen und daran glauben, dass 10 Euro 10 Euro wert sind. So. Und damit ist damals ein Weltbild in mir zusammengebrochen, wo ich mir gedacht habe, fuck, alles, was ich bisher geglaubt habe, was der Sinn des Lebens ist, sagt der Harari, den ich ja als sehr schlau erachtet habe und das Buch mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, so, dass das überhaupt gar nicht stimmt. Und es war so schlüssig, weil es sind halt tatsächlich nur Geschichten und Narrative, die man sich erzählt. Auch der Kapitalismus oder der Humanismus, es ist ja alles nur eine Story. So. Und da war erstmal mein Weltbild hinüber und ich hatte noch kein neues. Und es war schmerzhaft, da habe ich über Wochen schlecht geschlafen, ich konnte mich nicht an meinen klassischen Narrativen hochhalten, so, sondern musste für mich mühsam Stück für Stück aus meinem damaligen Scherbenhaufen, den ich innerlich quasi hatte, musste ich mir ein neues Mosaik bauen auf dem Boden der Tatsachen. So. Ein zweites Mal ist es mir dann passiert, als der Ukraine-Krieg angefangen hat. Und ja, da bin ich total naiv und total deppert natürlich in diese Falle getappt, weil dass es überall auf der Welt sonst auch schon Kriege gegeben hat, Bürgerkrieg, dass die Russen auch schon irgendwie Tschetschenien und Georgien irgendwie unsicher gemacht haben. So, aber Ukraine, das war halt nochmal so krass, weil eben Europa und so nah und ich dachte immer, die Welt wird immer friedlicher, weil auch das war zum Beispiel nach dem Harari-Buch so, dass der Kapitalismus sorgt dafür, dass die Völker halt mehr und mehr zusammenwachsen, weil sie halt gerne Geld verdienen und deswegen machen Kriege keinen Sinn mehr. Und da habe ich mich in so ein neues Narrativ reingedacht, so dass die Welt halt immer friedlicher wird und immer gleichberechtigter und so weiter. Und mit dem Ukraine-Krieg war das dann halt alles erstmal hinüber. Und auch da musste ich mir mühsam ein neues Weltbild zusammenzimmern und auch das war total schmerzhaft. So. Also wenn das gesamte Kartenhaus aus deinen Überzeugungen und Erwartungen auch an deine Beziehung eben zusammenstürzt, dann tut es halt scheiße weh. Und dann wird die Affäre zu einem existenziellen und fast lebensbedrohlichen Angriff auf dein Selbst. Und es ist tatsächlich auch kein Witz. Es gibt wirklich auch eine Diagnose, die heißt Broken Heart Syndrome. Ich habe da schon mal ein bisschen weiter recherchiert und es lohnt sich da, sich mal ein bisschen damit zu befassen. Also nur weil einer fremdgegangen ist, hat man jetzt automatisch ein Broken Heart Syndrome. Das hat schon mehrere Faktoren, dass sich das auswirkt. Aber ja, es kann sich sogar körperlich auswirken. Ich behaupte auch, dass sich eine beschissene Beziehung, ein unauthentisches Leben und ein sich ständig verbiegen müssen auch körperlich auswirkt und dann auch tatsächlich zu Krankheiten führt und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. So. Und wie kann es dir jetzt nun gelingen, diesen existenziellen Schmerz zu verarbeiten, auch zu verändern und zu verkleinern? Dafür brauchst du in jedem Fall mal eine ganze Menge Mut. Weil wenn du aus dieser Erfahrung stärker hervorgehen möchtest, dann musst du ziemlich viele deiner bisherigen Überzeugungen hinterfragen und auch bereit sein, an dir selbst zu arbeiten. Und es kann sehr unbequem und sehr anstrengend sein. Und ich höre das auch ganz häufig von Betrogenen, die sagen, das ist so unfair, er oder sie hat alles kaputt gemacht und ich muss jetzt alles aufräumen, ich muss jetzt so viel emotionale Arbeit machen, weil für dich halt der Schmerz viel schlimmer ist. So, und aus diesem Grund machen sich viele betrogene Personen halt in der Opferrolle gemütlich, weil sie haben halt was davon. Also wenn du Opfer bist, dann bist du in dieser Situation moralisch überlegen, weil du hast ja nichts falsch gemacht. Du bist ja nicht fremdgegangen. Du hast ja noch eine weiße Weste an. Und das Motto ist dann, mein Partner, meine Partnerin hat versagt. Ich selbst war nicht untreu. Ich habe alles gut gemacht. So, selbst wenn du in deiner Beziehung dich beschissen verhalten hast, okay? Nur genau diese Haltung bringt dich nicht weiter und ist so schmerzhaft. Und du wirst auch niemals zu einer gesunden Aufarbeitung oder zu einer Versöhnung führen, wenn du dich da drin suhlst und wenn du da bleiben möchtest. So. Also wenn du eine Affäre wirklich verarbeiten willst, dann darfst du tatsächlich die Perspektive wechseln. Und ich helfe dir jetzt oder ich gebe dir jetzt mal ein Stück weit andere Perspektiven mit an die Hand, die du natürlich nicht ungefragt übernehmen musst, aber du kannst sie mal als Gedankenanstöße nutzen, um deinen Blickwinkel zu verändern, um ein neues Weltbild aufzubauen, um dich eben in dir selbst auch wieder sicher zu fühlen. Weil, weißt du, diese Pseudosicherheit, die jetzt kaputt ist, das ist eine Pseudosicherheit gewesen, aber du hast dich halt sehr sicher gefühlt. Wenn du dich aber in dir selber sicher fühlst, egal ob jetzt gerade ein Erdbeben dein Weltbild zerstört oder nicht, dann ist das unerschütterlich, okay? Das kann dir keiner mehr kaputt machen. So, also von der Krise zur Chance, dieser ausgelutschte Spruch, ist halt, wie du an einer Affäre wirklich wachsen kannst. Und ja, das ist tatsächlich möglich, eine aufgeflogene Affäre als Ausgangspunkt für Wachstum zu nutzen, entweder nur dein eigenes, persönliches oder auch gemeinsames, was natürlich noch viel cooler ist. So, aber nur wenn du bereit bist, eben die ein oder andere unbequeme Wahrheit zu verdauen und gesellschaftliche Glaubenskonstrukte über Bord zu werfen. Zum Beispiel dieses alles in einem Modell, also Armeefieh gab es mal irgendwie so einen Begriff, alles mit einem für immer. So, früher war die Ehe vor allen Dingen eine wirtschaftliche Absicherung. So, da emotionale Bedürfnisse wurden von dem Dorf erfüllt. So, da war eine Familie, da waren Freunde, da war eine Gemeinschaft und so ein ganzes Dorf hat die Kinder großgezogen. Heute erwarten wir das halt von einer einzigen Person, dass sie gleichzeitig ein mega guter Liebhaber, Liebhaberin, beste Freundin, vertrauter Co-Elternteil, intellektueller Gesprächspartner oder und emotionaler Anker ist. Oder vielleicht auch noch unser größter Fan und Unterstützer bei unseren Zielen. So. Das Problem, wenn du deinem Partner zu einem Alles machst, also zu deinem Ein und Alles, oder wenn dein Partner quasi das Universum deines oder das Zentrum deines Universums ist, dann ist die Fallhöhe extrem groß und du bist halt, wenn diese eine Person wegbricht, und das muss ja nicht nur es kann ja nicht nur eine Affäre sein, sondern auch dein Partner wird vom Bus überfahren oder wandert nach Timbuktu aus. So, also es kann ja verschiedene Gründe geben, warum eine Person sich entscheidet, nicht mehr in deinem Leben zu sein oder halt einfach nicht mehr da ist. da hast du halt ein Problem, wenn du alles quasi auf diese eine Person projizierst. So, dann ein Fehltritt, eine Affäre wird halt dann zur totalen Katastrophe. Nur, das Ding ist, kein Mensch ist unfehlbar. Und romantische Liebe sollte niemals zu einer Art neuen Religion werden, die dich total blind macht für die Realität menschlicher Unvollkommenheit. Aber das ist das, was sehr, sehr viele tun. Dieses, wir lieben uns, wir sind ganz was Besonderes. Das ist ja schon quasi wie, du bist mein Gott, meine Göttin oder mein Seelenverwandter. So. Dann auch die, mein Partner, meine Partnerin gibt mir den Wert. Also ich habe den Wert durch die andere Person. Das ist eine Lüge. Viele Menschen nutzen halt ihren Partner, ihre Partnerin als Wertspender. Ich bin nur schön und liebenswert und intelligent, weil er oder sie das alles in mir sieht, weil er oder sie nur mit mir zusammen sein möchte und so weiter. Aber wenn dann der andere plötzlich eine Affäre hat, bricht der Fremdwert zusammen. So, du, wenn du deinen Wert über die andere Person speist, hat es nichts mit Selbstwert zu tun, sondern das ist Fremdwert. Deswegen darfst du dich halt fragen, naja, möchte ich wirklich mein gesamtes Selbstwertgefühl an eine andere Person knüpfen und von deren Verhalten abhängig machen? Und das ist wieder dieses Beispiel mit dem 100-Euro-Schein. Wenn du einen 100-Euro-Schein in den Dreck schmeißt, der Hund pieselt drauf und es ist eine Ecke abgerissen und dann fährt der Laster drüber. Also der ist urstreckig und scheiße behandelt worden sozusagen. Wenn du den in der Bank abgibst, ist er trotzdem 100 Euro wert. So, das heißt, egal was dein Partner, deine Partnerin tut, dein Wert als Mensch ist davon überhaupt nicht berührt. Okay? So. Und deswegen ist es halt sehr riskant, ihn oder sie zum Zentrum deines Universums zu machen und dein Selbstwertgefühl quasi daran zu knüpfen, was er oder sie tut. Weil wir haben halt gehört, niemand ist unfehlbar und das weißt du, jeder von uns weiß das und jeder Mensch wird dich früher oder später enttäuschen. That's the point. Dann die überzogenen Moralvorstellungen, die unsere menschliche Biologie auch ignorieren. So, das gesellschaftliche Narrativ sagt, in einer Beziehung gehörst du mir. So, und mir allein. Aber biologisch sind wir halt sexuelle Wesen und unser Begehren hört nicht einfach auf, nur weil wir jetzt in einer committeden, monogamen Partnerschaft leben. Liebe und Begehren sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und anstatt diese Tatsache völlig naiv zu verdrängen, was so viele Menschen tun, nein, eine Affäre ist eine bewusste Entscheidung, da kann man Nein sagen und so. Ja, manche Nein, okay? Und anstatt eben das total zu verdrängen, dass da auch sehr, wie soll ich sagen, gewaltige Gefühle am Start sind, wenn es um eine Affäre geht, kannst du dich halt auch fragen, wie wollen wir denn als Paar damit umgehen, wenn wir, und das wird passieren, andere Menschen attraktiv finden. Und da ist nicht ein Treue ist, wenn Liebe Spaß macht. Nein, Liebe ist, wenn Treue Spaß macht. Quatsch am Start. So, sondern es ist, ihr seid menschliche Wesen und da kann früher oder später mal eine Person im Leben auftauchen, wo einer von euch sagt, oh, der oder die ist aber jetzt auch ganz besonders lecker. Okay, also redet lieber drüber, anstatt es zu verdrängen und so zu tun, als gäbe es das nicht. So, dann die allgemein akzeptierte Opfer-Täter-Erzählung. So, der oder die Betrügende ist ein Schwein, eine Schlampe und so weiter und der und oder die Betrogene ist das arme Opfer. Und dieses Skript macht es so wahnsinnig schwer, eine Affäre zu verarbeiten oder zu verzeihen. Weil wenn du Opfer bist, dann bist du halt, dann bist du darauf angewiesen, dass jemand anders das Problem löst für dich. Ein neues Narrativ könnte halt lauten, sexuelle Exklusivität ist schön, aber nicht zwingend für Liebe. Betrügen ist eine gebrochene Absprache, enttäuschend, ja, aber keine existenzielle Vernichtung. So, ich werde dir auch noch ein paar Erläuterungen oder ein paar konkrete alte und neue Geschichten nebeneinander hängen, das mache ich dann ganz zum Schluss. So. Also, was macht's mit dir, wenn du diese gängigen Narrative hinterfragst? Kannst du dich denn auf die ein oder andere neue Perspektive einlassen? Und wahrscheinlich ist es noch nicht mal diese Frage, weil du wirst es müssen. Außer du möchtest in der Verbitterung enden, du möchtest in deinem zerstörten Weltbild jetzt für immer hocken und weinen. So, das macht ja keinen Sinn, sondern du willst für dich daraus wieder was Neues und was anderes bauen. Und zwar ein Weltbild, was halt das nächste Erdbeben vielleicht besser übersteht als das, wie es halt bisher war. Weil diese starren Gebäude oder diese starren Weltbilder, die werden halt tendenziell eher in Schutt und Asche landen bei einem Erdbeben, als wenn du was Flexibles baust, als wenn du Narrative und Weltbilder aufbaust und Selbstbilder, die tatsächlich nicht so schnell zerstört werden können. So. Und die brauchen mehr Flexibilität. Hilft alles nichts. Also, wenn du jetzt eine Affäre von deinem Partner, deiner Partnerin konkret verarbeiten willst, dann ergibt sich aus allem, was wir bisher gehört haben, ergeben sich folgende Tipps. So. Also erstens, verabschiede dich vom Opferstatus. Solange du Opfer bist, bleibst du in einer falschen moralischen Überlegenheit gefangen und es gibt dir vielleicht kurzfristig ein Gefühl von Macht und Kontrolle. Dein Ego findet es super, es verhindert aber die Verarbeitung und das Verständnis auch für deinen Partner, deine Partnerin. Dann hinterfrage die Besitzansprüche. So dieses in einer Beziehung gehörst du nur mir Narrativ ist zwar kulturell geprägt durch den Eheschwur, durch die 12 Gebote oder nee, 10 waren es, glaube ich, ja, durch den Kirchenscheiß halt, sind aber biologisch nicht haltbar. Okay, Kultur ist schon okay. Wir dürfen auch kulturelle Wahrheiten und Werte hochhalten in der Gesellschaft. Aber wenn wir dabei verdrängen und vergessen, dass die Biologie auch noch ein Wörtchen mitzureden hat, ist es halt ein bisschen Kackmist. So, Liebe bedeutet nicht Besitz. Du möchtest ja auch nicht der Besitz einer anderen Person sein, oder? So, dann belebe dein Dorf. Also verlass dich bei der Erfüllung deiner Bedürfnisse wieder auf mehrere Quellen. Auf Freundschaften, Hobbys, Familie, Beruf, whatever. Also was immer dir gut tut, verteile diese Bedürfnisse auf mehrere Schultern, anstatt immer nur auf eine Person. Und ich weiß, wie verlockend das natürlich ist, weil bedeutet halt viel weniger Mühe. Freundschaften müssen gepflegt werden, Hobbys müssen, dem muss man nachgehen, man muss Zeit investieren und so weiter. Dann darfst du für dich eine gewisse radikale Ehrlichkeit mit einbauen. Und damit meine ich nicht deinem Partner, deiner Partnerin sagen, du musst mir ab jetzt immer die Wahrheit sagen, sondern ich meine tatsächlich diese Ehrlichkeit, über Bedürfnisse zu reden, die dir vielleicht unangenehm sind, über Fantasien zu reden, über sexuelle Sehnsüchte, aber auch über Fehler, auch wenn es weh tut und wenn es unangenehm wird. Diese Ehrlichkeit schafft halt eine viel bessere Verbindung, als zu sagen, du musst mir jetzt sagen, wo du um 17.28 Uhr gewesen bist und zwar minutiös und was du da gedacht hast und was du da gefühlt hast. Das ist nicht Verbindung, das ist Kontrollettitum, okay? Die Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit, die ich meine, ist, stellt euch der Realität, dass ihr Menschen seid und dass ihr nicht im Idealbild hängen geblieben seid, weil das kann keiner von uns erfüllen. So, und das geht halt viel tiefer als die romantischen Illusionen. Die romantische Illusion ist wirklich, das ist wie eine Seifenblase, die zerplatzt früher oder später sowieso. So, dann willst du dein Selbstwertgefühl tatsächlich aus dir selbst speisen und nicht im Fremdwert hängen bleiben. Dein Wert hängt nicht davon ab, wie dein Partner sich verhält, deine Partnerin. Ob er oder sie dich begehrt, sexy findet, mit dir vögeln will oder nicht, oder mit jemand anders vögeln will oder nicht, sondern du willst deine innere Überzeugung stärken, ich bin liebenswert, ich bin ein Mensch, mit Qualitäten und Schwächen, wie jeder andere auch, und unabhängig von äußeren Ereignissen. Also mein Wert ist davon nicht abhängig, so. Dann willst du emotional erwachsen werden. Wir hatten das gestern tatsächlich in der Ausbildung, weil das eben auch ein Modul war in der Liebe-Leben-Coaching-Ausbildung. Und da haben wir viel diskutiert oder die Gruppe hat viele Fragen gestellt. Was bedeutet es denn, emotional erwachsen zu sein? Ist ein Gespräch mit dem Partner jetzt emotional erwachsen oder emotional nicht erwachsen? Und meine Antwort war, es kommt darauf an. Also das ist ein spannendes Thema, wo man sehr, sehr tief einsteigen kann. Im Membership haben wir dazu mehrere Workshops. Genau, und emotional erwachsen werden heißt halt, du übernimmst Verantwortung für deine Gefühle, du übernimmst Verantwortung für deine Narrative, für deine Geschichten und lässt dich nicht länger von den gesellschaftlichen Drehbüchern leiten oder von irgendwelchen kindlichen Verlustängsten, kindlichen Verletzungen, die du erlitten hast, wie jeder von uns, die leiten dich nicht durchs Leben, sondern du schaffst es, erwachsen dich zu leiten und dich zu führen, entlang an deinen Werten und deinen Zielen und die auch regelmäßig anzupassen. So. Also, wir haben in dieser Podcast-Folge erfahren, dass eben Schmerz im Zuge von Affären entsteht, dass es weniger von der Tat an sich ausgelöst wird, sondern vielmehr von der Bewertung, die du dir darüber erzählst, den Geschichten, die du darüber erzählst. Du hast neue Sichtweisen kennengelernt, die dir helfen können, aus der Opferrolle auszusteigen und deine Beziehung neu zu verhandeln. Eine Affäre zu verarbeiten funktioniert nicht von heute auf morgen und es ist auch nicht schlimm und es ist auch nicht mit dem Hören einer Podcast-Folge oder meinem ganzen Podcast leer hören vielleicht auch nicht getan. So, deswegen gibt es natürlich auch die Angebote des Memberships oder eben auch des großen Intensiv-Coaching-Pakets vom Scherbenhaufen zum Mosaik mit eben Einzelberatungen und Gruppencoaching. So, also du bekommst auch Unterstützung, wenn du merkst, ihr dreht euch im Kreis und du kommst alleine nicht weiter. So, ich habe dir heute ein paar Perspektiven angeboten und es kommen noch ein paar. Ob du sie dann tatsächlich in dein Leben integrierst oder nicht, das ist deine Entscheidung. Das musst du ja mit dir ausmachen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, so wenn ich oder wir Menschen unterstützen und ihnen auch regelmäßig helfen über Calls, über Fragen stellen, über Einzelcoaching, dass dieser Prozess natürlich so viel angenehmer ist, so viel schneller funktioniert und du dich nicht ewig im Kreis drehen musst. Okay, aber ja, jeder ist unterschiedlich und jeder verarbeitet es anders. Deswegen gibt es Menschen, die knabbern jahrelang an einer Affäre und es gibt Menschen, die verarbeiten es relativ schnell. Und das ist auch völlig okay. Nicht jeder muss alles gleich machen, leisten oder tun. Und jetzt gebe ich dir noch eine kleine Gegenüberstellung, die dir zeigt, wie du den Blick auf die Situation nochmal verändern kannst. Und zwar konkret, dass es für dich Möglichkeiten für Wachstum und Entwicklung schafft. Und zwar, die klassische Sicht wäre, der Grund für die Affäre ist, die Beziehung ist schlecht oder der Partner ist böse. Neuer Blickwinkel wäre, da gibt es die Suche nach Lebendigkeit, nach Autonomie, vielleicht verdrängten Persönlichkeitsanteilen. Dann die Bedeutung der Affäre, ich bin nicht gut genug, wäre die klassische Sicht. Die neuer Blickwinkel wäre, die andere braucht etwas anderes, Zusätzliches, möchte mal nicht jeden Tag Spaghetti mit Tomatensauce essen, sondern auch mal Sushi oder nicht jeden Tag Sushi essen, sondern auch mal Schweinebraten. Deswegen ist Sushi ja nicht weniger wert als Schweinebraten. So. Also das heißt, es sagt nichts über deinen Wert aus. Dann die Reaktion auf die Affäre. Du kannst in der klassischen Sicht mit Opferrolle, Scham, Wut reagieren. Ein neuer Blickwinkel wäre, du würdest neugierig, mit viel Selbstreflexion, Neuverhandlung der Beziehung, etwas schaffen, wo du sagst, wow, diese Beziehung ist sehr viel authentischer, echter und ehrlicher als die wir vorher gelebt haben. So. Dann ist die Schmerzquelle bei vielen, die glauben, hängt mit dem Sex zusammen oder mit den Lügen. Aber tatsächlich ist die Wahrheit, es hängt damit zusammen, dass der Einsturz deines idealisierten Bildes von der Welt, von deiner Beziehung, von deinem Partner und eben die Abhängigkeit von dem Fremdwert, dass das alles zerstört worden ist und das tut so weh. Dann ist das gesellschaftliche Narrativ, Betrüger sind böse Menschen, Schweine, Schlampen, Betrogene sind Opfer, arme Menschen und so weiter. So, aber wir können uns neu orientieren und sagen, Menschen sind nicht unfehlbar. Betrug bedeutet eine gebrochene Absprache, aber keine existenzielle Vernichtung und mein Partner wollte mich unbedingt verletzen, Schmarre. Aber das hatten wir letzte Woche in der Folge ja auch schon. So, und dann die Folge für die Beziehung ist die Totalzerstörung, das Ende der gemeinsamen Geschichte, nie wieder werde ich vertrauen können. So kann man machen, muss man nicht, weil ein neuer Blickwinkel wäre, okay, ich kann mich neu orientieren, ich kann wachsen, ich kann ehrliche Gespräche führen, ich kann echtes Vertrauen aufbauen anstatt Pseudovertrauen, ich kann Grenzen setzen lernen und über mich hinaus wachsen. Genau, und wie gesagt, wenn du Unterstützung dabei möchtest, sag Bescheid, wir helfen dir gerne. Und wenn du erstmal Klarheit über deine Beziehung haben willst, was lohnt sich da noch und was nicht, kannst du auf meiner Webseite den Beziehungstest machen. Der ist kostenlos, dauert 2 Minuten und du bekommst danach eine Einschätzung und Tipps, wie du mit deiner Beziehung umgehen kannst. Genau, und wir hören uns nächste Woche wieder und zwar mit dem Thema, wie wichtig ist das Thema Aussehen, also Schönheit, in einer Partnerschaft wirklich. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, mach's ganz gut, ciao, ciao. Auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du den Beziehungstest, du findest auch alle Informationen zum Membership, du findest alle Informationen zum 12-Wochen-Coaching-Programm, du findest auch alle Informationen zur Liebe-Lieben-Coaching-Ausbildung. Also was auch immer dich interessiert, lies dich durch, klick dich durch die Webseite und wenn du Fragen hast, schreib uns total gerne eine E-Mail. Wir unterstützen dich gerne, für dich herauszufinden, was gerade der nächste sinnvolle Schritt ist für dich und deine Beziehung. Genau, also bis nächste Woche, mach's ganz, ganz gut und arrivederci, ciao, ciao.